Wir sind im zweiten Petrusbrief, im Kapitel 1. Wir sind letztes Mal bis Vers 15 gekommen, deswegen machen wir heute im Vers 16 weiter. Wenn dich jemand fragen würde, warum glaubst du, was würdest du antworten? Oder wenn jemand fragen würde, warum glaubst du das, was du glaubst? Was würdest du antworten?
Weil ich weiß.
Okay, woher?
Das sagt mir mein Herz.
Oh, ist aber sehr subjektiv.
Wunder erlebt.
Okay, was wird die Antwort? Warum glaubt ihr das, was ihr glaubt?
Ich habe es geprüft und beschlossen, dass das die Wahrheit ist und vorausgesetzt, das ist die Wahrheit und dann entscheidet auch noch eine Klasse.
Okay, wie hast du es geprüft? Ja.
Also wenn man aus einem Umfeld kommt, wo man ja gar nichts hat, also wo man gar keine Prägung mehr hat, muss man irgendwo anfangen. Also erstmal das Wort, dann die Menschen geprüft, was die gesagt haben, nachgeprüft, ob das stimmt.
Ja.
Und dann, okay, ich habe nichts zu verlieren und das ist es.
Okay, gut. Gut, also das ist ein Ansatzpunkt. Ne? Wir haben das Wort Gottes, wir haben die Bibel. Woher kann ich wissen, dass die Bibel Gottes Offenbarung ist? Nicht irgendein anderes Buch, ich meine, es gibt ja so viele religiöse Bücher oder geistliche Bücher. Woher kann ich wissen, dass die Bibel Gottes Wort ist? Was würdet ihr antworten?
Es scheint so viel zugetroffen, was in der Bibel steht.
Ja. Ja, ja, okay.
Und auch haargenau eingetroffen.
Gut, das ist ein Ansatzpunkt. Wir werden uns heute da ein bisschen drüber unterhalten. Ich meine, das sind so Fragen, die uns ständig gestellt werden. Ich denke, berechtigte Fragen auch, ehrliche Fragen, und auf die wir fähig sein sollten, eine Antwort zu geben, für uns persönlich natürlich, aber auch wenn Leute uns fragen. Und Erfahrung ist wichtig und das ist wunderbar, dass wir Gott erfahren können und dürfen und dass das, was hier in der Bibel drinsteht, wirklich funktioniert, in unserem Leben auch. Aber es ist nicht wahr, weil es funktioniert. Es funktioniert, weil es wahr ist. Ich denke, es ist gefährlich immer, wenn wir bei der Erfahrung anfangen. Ne? Weil ich meine, Leute haben alle möglichen Erfahrungen und ja, da kann man bei irgendwelchen Glauben ankommen, wenn man von Erfahrung ausgeht. Wir haben Gottes Wort. Das ist wichtig. Und warum glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist? Ich versuche es mal so zusammenzufassen in einem Satz. Und dann gucken wir uns an, was in unserem Abschnitt drinsteht. Weil es eine verlässliche Sammlung von historischen Dokumenten ist, die von Augenzeugen niedergeschrieben wurden, zu einer Zeit, als andere Augenzeugen auch noch lebten und sie berichtet uns von übernatürlichen Ereignissen, die ganz spezifische Prophezeiungen erfüllt haben. Und die Schreiber der Bibel beanspruchen, dass es göttlichen Ursprungs ist und nicht menschlichen Ursprungs. Alles klar? Lass uns unseren Text ansehen heute. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, erstens, weil es eine verlässliche Sammlung von historischen Dokumenten ist. Die Evangelien sind Berichte, Tatsachenberichte. Also was wir in Vers 16 lesen, da schreibt der Apostel Petrus, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, irgendwelchen Legenden oder Geschichten oder irgendwas, was Menschen sich erdacht haben, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Also das Erste ist, wenn wir von der Ankunft, von dem Kommen unseres Herrn Jesus, dem Messias, berichten, sagt der Petrus, Messias, der Retter, der gekommen ist, um uns von unseren Sünden zu befreien, die uns von Gott trennen und die unser Leben kaputt machen. Das ist die Weihnachtsbotschaft, oder? Christus, der Retter, ist da. Und Petrus hat in der Pfingstpredigt gesagt, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Also Jesus hat die Macht zu retten, Jesus hat die Macht, unser Leben zu verändern auch. Und Petrus hat in der Pfingstpredigt auch gepredigt, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht oder dieser perversen Generation. Also Jesus ist gekommen, um zu retten. Und das, was wir euch verkündigt haben hier, diese frohe Botschaft, das sind nicht irgendwelche Fabeln, das sind nicht irgendwelche Märchen, die Menschen erfunden haben. Das sind historische, geschichtliche Fakten. Das ist wirklich passiert. Und zweitens, warum kann Petrus das sagen? Weil er sagt, wir sind Augenzeugen. Und das ist die beste Informationsquelle, oder? Wenn es Augenzeugen gibt. Denkt an einen Unfall. Unfall ist passiert, Autounfall, beide behaupten, der andere ist schuld. Was macht die Polizei in der Einvernahme? Sie gucken, waren irgendwelche Zeugen da? Hat es noch jemand gesehen? Wir suchen jemanden, da war ein Unfall an der Kreuzung, zu der und der Uhrzeit, an dem und dem Tag. Hat es irgendjemand gesehen? Und wenn es Augenzeugen gibt, die sagen, ja, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Das war nicht nur, der eine hat es der Nachbarin erzählt und deren Putzfrau, ihr Freund, der arbeitet mit mir und der hat mir dann erzählt, was der erzählt hat. Das ist auch eine Information, aber wenn einer sagen kann, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, das ist die beste Information. Das ist am vertrauenswürdigsten. Und Petrus sagt hier, wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen. Wir haben es gesehen. Wir waren dabei. Der Apostel Johannes berichtet uns dasselbe. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3, wenn ihr mitlesen wollt. Da schreibt Johannes, was von Anfang an war. Was wir gehört, was wir mit unseren eigenen Augen gesehen, was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbar geworden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Spricht von Jesus hier natürlich. Wir haben ihn gesehen, konnten ihn betasten, wir haben ihn persönlich gehört. Das, was wir euch hier verkündigen, das sind nicht irgendwelche Geschichten. Das haben wir erlebt. Das sind Augenzeugenberichte. Paulus schreibt natürlich auch davon, dass er Jesus begegnet ist, und meine war jetzt nicht unbedingt ein Jünger, der mit Jesus diese 3,5 Jahre durch die Lande gezogen sind. Paulus hat sich erst später bekehrt, er hat die Gemeinde verfolgt, aber er ist dem auferstandenen Jesus begegnet. Und er schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, dass nicht nur er dem auferstandenen Jesus begegnet ist, sondern über 500 Menschen. Und er sagt dort, dass die Mehrheit von diesen Augenzeugen noch am Leben sind, als er seinen 1. Korintherbrief geschrieben hat. Also auf gut Deutsch, Leute, wenn ihr mir nicht glaubt, dann geht hin und fragt. Es gibt noch hunderte Menschen, die das bezeugen können, die Jesus auch erlebt haben und gesehen haben. Fragt sie. Wenn ihr mir nicht glaubt, fragt sie, dann könnt ihr rausfinden, dass es glaubwürdig ist, was ich euch hier berichte. Und unsere Gerichte heute, die arbeiten nicht anders. Sagen wir, wenn da ein Banküberfall war, dann gibt es eine Gegenüberstellung. Es waren einige Leute hier in dieser Bankfiliale und dann gibt es eine Gegenüberstellung. Mehrere Männer stehen da vorne und der erste Zeuge wird gefragt, na, erkennen Sie jemanden, erkennen Sie den Täter? Und er sagt, ja, guck mal da, der Dritte, der war's. Okay, dann holen die den nächsten Zeugen rein, sagen, war es einer von denen? Ja, hier der Dritte von links, der war's. Und der dritte Zeuge wird reingerufen, ja, der war's. Und dann der 30. Zeuge, da war viel los in der Bank, und der 500. Zeuge und alle sagen, ja, der war's. Der dritte von links, ich meine, der Fall ist erledigt, oder? Kein Zweifel. Es gibt so viele Augenzeugen. Und genauso ist es mit der Auferstehung Jesu. Es gibt 500 Augenzeugen, die ihn gesehen haben. Und diese Sachlage ist eigentlich nicht schwierig nachzuprüfen. Jesus war tot, auch dafür gibt es viele Zeugen. Der Soldat hat ihm den Speer noch nach der Kreuzigung durchs Herz gebohrt, da kam Wasser und Blut raus, ein Zeichen, dass er schon tot war. Es ist kein Zweifel dran. Es war auch bekannt, wo sein Grab war, das wurde versiegelt von den Römern, da standen Wachen davor. Faktum, dass Jesus gestorben ist, kein Zweifel dran. Und dann 3 Tage später sind diese 500 Menschen und mehr dem lebendigen Jesus begegnet. Ist etwas außergewöhnlich, passiert nicht jeden Tag. Aber das Faktum an und für sich ist nicht schwer nachprüfbar, oder? Jesus war tot und dann 3 Tage später bin ich ihm begegnet, diesem Jesus. Und wenn die Fakten das belegen, wenn das die Sachlage ist, dann musst du vielleicht deine Theorie ändern, wenn du denkst, okay, Auferstehung, sowas gibt's nicht, das ist nicht möglich, oder Jesus war nur ein normaler Mensch. Nee, die Fakten, die sagen was anderes. Und Jesus hat sogar gesagt, die Auferstehung ist das eine Zeichen, das ich euch gebe, um euch zu beweisen, dass ich wirklich der bin, der ich behauptet habe zu sein. Nämlich, ich werde sterben und am 3. Tag werde ich auferstehen. Prüft mich daran. Und über 500 Leute haben gesagt, ja, ich habe den auferstandenen Jesus getroffen. Ich kann es bezeugen. Er lebt. Wir können es nicht unbedingt erklären, aber ich weiß, er war tot und ich weiß, er lebt. Das ist ein Faktum. Und dann drittens, es waren übernatürliche Ereignisse oder viele übernatürliche Ereignisse, die da geschehen sind. Nicht nur in der Auferstehung Jesus, sondern auch schon zu seinen Lebzeiten. Da waren Lahme und die sind gegangen. Sind im Tempel herumgesprungen. Ich meine, es ist ein Faktum. Haben viele Leute beobachtet. Da war ein Blinder, der konnte sehen. Da war ein Toter und er wurde wieder lebendig. Jesus selbst, er war am Freitag war er tot, am Sonntag war er lebendig. Übernatürliche Ereignisse. Was schön an diesen außergewöhnlichen Dingen ist, sie sind auffällig, ne? Fallen ins Auge. Und damit wird das Ganze noch leichter nachprüfbar. Jesus hat nicht irgendwie ein stilles, unauffälliges Leben irgendwo im kleinen Dorf am Arsch der Welt gelebt. Nee, Jesus hat sehr auffällig gelebt, oder? Wenn wir das so sagen können. Sein Leben war von Wundern begleitet. Er hat Kranke geheilt, er hat Brote vermehrt für hunderte Menschen. Er ist auf dem Wasser gegangen, er hat Tote auferweckt, vor vielen Zeugen alles. Das ist auch wieder, wenn da hunderte Menschen rumsitzen und Jesus hat 10 Brote und ein paar Fische und er fängt an, hier an alle auszuteilen, ist wieder ein Faktum, was nicht sehr schwer nachprüfbar ist. Ist einfach, geh hin, frag die Leute, die dabei waren. Das ist ein Faktum, ja, der hatte echt nur eine Handvoll von Broten und Fischen, aber wir sind alle satt geworden. Wieder hunderte Augenzeugen, die das erlebt haben. Aber mein Punkt ist hier, die Apostel berichten uns nicht über eine völlig unbekannte, unscheinbare Person. Nee, Jesus war ein Star. Jesus Christ Superstar. Ne? Er war bekannt, er hat Aufsehen erregt, er war eine öffentliche Person, er ist in der Öffentlichkeit gestanden. Sogar die Regierung und die religiösen Leiter haben sich für ihn interessiert. König Herodes wollte ihn unbedingt mal sehen und dass er auch ein Wunder vor ihm tut. Mit heutigen Worten können wir sagen, die Paparazzis waren hinter ihm her. Hatten noch kein Fotoapparat damals, aber ich bin sicher, es gab auch solche, die ihm nachgegangen sind, einfach um mitzukriegen, was da abgeht. Ein Wunder zu sehen. Wow, geil. Seine Kritiker sind mitgereist. Jesus war eine kontroversielle öffentliche Person. Und über solche Menschen gibt es noch mehr Material, oder? Ist viel besser nachprüfbar. Wenn die Apostel jetzt hier die Unwahrheit gesagt hätten, nachprüfbar. Zum Beispiel der Blinde, den Jesus geheilt hat. War blind geboren, alle wussten das. Jesus hat ihn geheilt. Oder Lazarus, den Jesus von den Toten auferweckt hat. Diese Kritiker, die hätten sich gefreut, wenn sie das Ganze aufdecken hätten können und hier irgendwie sagen können, nee, der war nie blind oder hey, guck mal da, das haben die irgendwie hingebogen. Das ist alles nur eine Show. Aber nee, der Blinde von Geburt an, der konnte sehen. Und der Hohe Rat, die haben ihn zu sich gerufen und haben ihn ausgefragt. Die haben den Blinden interviewt, die haben sogar seine Eltern zu sich gerufen, haben nachgefragt und haben gesagt, ja, der ist blind geboren. Und die Tatsache, dass Jesus ihn geheilt hat, das hat ihnen nicht gepasst. Aber was konnten sie tun? Die Fakten waren klar. Es gab so viele Zeugen dafür. Also haben sie den Blinden rausgeworfen, aber sie konnten es nicht verleugnen. Wir wissen, die jüdischen Leiter wollten Lazarus umbringen, weil die Menschen Jesus wegen ihm nachgefolgt sind. In Johannes 12, Vers 17 am Palmsonntag, als Jesus hier nach Jerusalem einzieht, lesen wir, es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hat. Volksmenge hat es bezeugt. Und darum gingen ihm auch die Volksmengen entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Jesus war ein Prominenter. Also einfach nachprüfbare Fakten. Wenn ich euch vom Rudolf Müller erzählen würde, könnte ich euch alles erzählen, oder? Wer kennt den Rudolf Müller? Das ist mein Opa. Papa von meinem Papa. Sehr einfacher Mann, der ein sehr ruhiges Leben gelebt hat. Ich könnte euch alles Mögliche erzählen, weil ihr hättet keine Ahnung. Aber wenn ich euch vom Helmut Kohl oder Udo Jürgens oder der Queen oder dem Prinz Charles erzählen würde, da könnte ich nicht so einfach irgendwas erzählen, weil das sind prominente Personen. Da sieht es anders aus. Die Menschen kennen sie, da gibt es Biografien, vielleicht sogar über diese Menschen, da gibt es Interviews, da gibt es Archive. Wenn ich jetzt da irgendwas erdichten würde, dann könntet ihr mich sehr leicht der Lüge überführen und mich ertappen. Jesus war so eine Kategorie von Mensch. Er war ein umstrittener Prominenter sogar, der sehr viele übernatürliche, außergewöhnliche Dinge getan hat. Und diese Dinge sind sehr leicht nachprüfbar und auch sehr leicht zu widerlegen, wenn die nicht passiert wären. Aber es gibt Augenzeugen, die es belegen. Und in Versen 17 bis 18 sehen wir ein übernatürliches Ereignis, an das sich der Petrus ganz besonders gut erinnert hat. Ich denke, erstens, es war sehr spektakulär und vielleicht die herrlichste Erfahrung in seinem Leben. Zweitens hat er hier die größte Offenbarung bekommen, wer Jesus ist. Und drittens war es wieder so einer seiner peinlichen Momente, wo er in Fettnäpfchen getreten ist. Also lasst uns hier lesen. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Farben folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als er von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Es hat Gott, der Vater, aus dem Himmel gesprochen. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Also diese Situation, wo Jesus Petrus und Johannes und Jakobus mitgenommen hat auf den Berg und er verwandelt wurde, verherrlicht wurde vor ihren Augen. Und der Vater hat bezeugt: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Vater hat es zweimal bezeugt im Leben von Jesus, einmal zu Beginn seines Dienstes und dann zweites Mal hier gegen Ende seines Dienstes. Sagt, ich habe Wohlgefallen an dem Sohn. Er lebt ein Leben, das mir gefällt. Perfektes, heiliges, sündenloses Leben. Und dieses Leben ist uns zugerechnet worden, als wir uns Jesus anvertraut haben. Wir haben Leben getauscht. Jesus hat am Kreuz für mein Leben bezahlt und ich bin umkleidet mit seinem Leben, mit seiner Gerechtigkeit und der Vater behandelt mich so, als wäre ich Jesus. Und er nimmt mich an und ich kann Gemeinschaft haben. Das kann mich segnen. Ist unglaublich. Und wenn du Jesus vertraust, dann sagt der Vater dieselben Worte über dich. Ich weiß nur, was hörbar sagt, aber er denkt dieselben Worte über dich. Sagt: Regina, du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Wohlgefallen. Manfred, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Dirk, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Du gefällst mir. Ich mag, was ich sehe. Das ist, wie Gott über dich denkt. Für manche von uns ist das schwierig anzunehmen. Vielleicht, weil du einen irdischen Vater hattest, dem du es nie recht machen konntest. Und jetzt sagt Gott, der Vater, zu dir: Ich habe Wohlgefallen an dir. Vielleicht auch, weil du dir deiner Sündhaftigkeit bewusst bist. Aber der Punkt ist, du stehst vor Gott, dem Vater, nicht in dir selbst, sondern du stehst in Jesus. Bist mit ihm identifiziert, weil du ihm vertraust. Bist bekleidet mit seinem Leben, mit seiner Gerechtigkeit. Und der Vater sagt: Es gefällt mir. Deswegen steht die Tür in dem Himmel weit offen in Jesus. Vater sagt: Komm rein. Du gefällst mir, ja, das passt. Es ist eine wunderbare Sache, in Jesus zu sein. Kontext von dieser Verwandlung, dieser Verherrlichung auf diesem Berg, war, dass dann natürlich auch Mose und Elia erschienen sind, gemeinsam mit Jesus. Also das Gesetz und die Propheten, die Bibel, die sie damals hatten. Und Petrus hatte seinen peinlichen Auftritt. Wir lesen, weil er nicht wusste, was er sagen sollte, sagte er, oder sprach er, das ist so typisch Petrus: Ich weiß nicht, was ich sagen soll, also sage ich halt irgendwas. Herr, lass uns drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Hat die drei so auf eine Stufe gestellt eigentlich und dann muss der Vater eingreifen und er sagt: Nee, hier Jesus, das ist mein geliebter Sohn. Dem habe ich Wohlgefallen. Ihn hört. Und Mose und Elia sind wieder unsichtbar geworden, sind wieder abgetreten. Aber Jesus ist geblieben. Jesus ist die Erfüllung des Alten Testaments, die Erfüllung des Gesetzes und der Propheten, die Mose und Elia repräsentiert haben. Und wir müssen unsere Bibeln Jesus-zentriert lesen. Wir müssen Jesus in der Bibel sehen. Und wir sehen Jesus an jeder Seite. Alten Testament, Neuen Testament, überall. Und Petrus hat hier auf dem Berg der Verklärung eine ganz neue Offenbarung von Jesus bekommen. Wie besonders er ist, die Bedeutung, die er hat, von seiner Herrlichkeit, von seiner Heiligkeit. Und diese Stimme hörten wir Wir haben es persönlich gehört, mit unseren eigenen Ohren vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Wir waren dabei. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Psalm 119 heißt es, eine Leuchte für meinen Fuß ist ein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Durch Gottes Wort kann ich Gott kennenlernen, seine Pläne für mein Leben. Ich kann den Sinn des Lebens kennenlernen, worum es geht im Leben, wie ich ein heiles Leben leben kann. Gibt uns Anleitung, gibt uns Führung, lässt uns klar sehen. So besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und er tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einen dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, bis zum Wiederkommen Jesu. Morgenstern ist Jesus. Können wir in der Offenbarung nachlesen. Bis wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Wie wertvoll dieses Buch ist, was wir in unseren Händen halten. Wie wertvoll die Bibel ist. Gott hat sich uns offenbart. Das ist wunderbar. Wenn Gott es nicht getan hätte, könnte man nichts über ihn wissen oder zumindest nicht viel. Ein bisschen was hat er in der Schöpfung offenbart. Seine Herrlichkeit, wie machtvoll er ist, wie genial er ist, wie kreativ er ist, wie mächtig, wie perfekt. Aber wir könnten ihn nicht wirklich kennen. Von Person zu Person. Wir würden ohne Gottes Wort im Dunkeln tappen, ohne Licht, ohne Hoffnung, ohne Sinn. Wir sind so reich beschenkt. Wir haben Gottes Wort. Das ist ein unglaublicher Reichtum. Ja, aber die Bibel, die wurde doch so oft übersetzt und verändert, haben da nicht Leute irgendwo darum gepfuscht? Nee, Leute, die die Bibel verändern wollten, hatten ein kleines Problem. Es gibt an die 6000 Manuskripte oder Textfragmente des Neuen Testaments. Ihr wisst, wir haben die Originalbibel, das Original Neue Testament haben wir nimmer. Na, diesen Brief, den Paulus niedergeschrieben hat oder den Petrus niedergeschrieben hat, wir haben das Original nimmer. Aber das wurde natürlich immer wieder abgeschrieben und kopiert. Und wir haben 6000 Textfragmente oder vielleicht auch ganze Texte, Manuskripte, nennen wir das, die uns berichten, was Petrus geschrieben hat. Abgeschriebene Manuskripte. Und so, wenn du irgendwie was verändern willst an der Bibel, dann müsstest du alle 6000, die waren natürlich nicht alle an derselben Stelle, müsstest die alle finden und müsstest in allen Manuskripten dasselbe ändern, ohne dass es auffällt natürlich. Und dass es irgendjemand merkt und dich irgendwie erwischt. Also es ist nicht so einfach, die Bibel zu manipulieren. Wir haben 6000 Manuskripte. Wenn eine Person ein Manuskript manipuliert, dann haben wir immer noch 5999. Oder wie viele es genau sind, ist ja eine gerundete Zahl. Vergleich dazu, das am zweitbesten überlieferte Dokument des Altertums ist die Iliad von Homer. Von der gibt es 643 Manuskripte. Gibt es auch natürlich nicht das Original, aber es gibt so 643 Abschriften oder Fragmente von Abschriften. Von den gallischen Kriegen, die Julius Caesar geführt hat, gibt es ganze 10 Manuskripte. Wir haben über 6000 oder um die 6000 des Neuen Testaments. Aber hey, es wurde doch so spät aufgeschrieben. Diese Manuskripte. Es ist so lange überliefert worden, so eine lange Überlieferungszeit und geht dann etwas verloren und werden Dinge verfälscht und falsch kopiert. Nee, die ältesten Manuskripte, die wir haben heute, sind aus dem 2. Jahrhundert. Das ist sehr früh, das ist eine Generation nach den Augenzeugen. Das ist sehr gut. Das älteste Manuskript, was wir von Caesar haben, ist 950 Jahre, nachdem es aufgeschrieben wurde. Und das älteste Manuskript von Homers Iliad ist 2100 Jahre nach dem Original. Wir haben so 120 Jahre vielleicht im Neuen Testament. Nur mal ein Vergleich. Die Bibel ist das am besten überliefertste antike Dokument, was es überhaupt gibt. Also wenn du nicht an die Evangelien glauben willst, dann brauchst du gar nichts glauben, was in der Geschichte passiert ist. Weil das ist alles viel schlechter überliefert. Dann brauchst du nicht an Caesar glauben, dann brauchst du nicht an Nero glauben, an die Griechen glauben, trojanischen Kriege glauben, was immer. Kannst du alles knicken. Weil das ist alles viel schlechter überliefert, was wir in der Schule, im Geschichtsunterricht als Fakten lernen. Hey, wenn das Fakten sind, dann ist das, was wir hier in der Bibel lesen, 6000 Mal Fakten. Das am besten überlieferte Dokument. Es gibt so viele Manuskripte, die man vergleichen kann. Wenn man all diese Abschriften des Neuen Testaments vergleicht, kann man zu 99,5% den Originaltext ganz sicher rekonstruieren. Und dann die restlichen halben Prozent, das sind so kleine Sprachunterschiede, die machen nicht wirklich einen Unterschied, berühren keine wirklichen Lehren. Da wird dasselbe mit ein bisschen anderen Worten wiedergegeben oder mal ein Übersetzungsfehler in einem Wort oder so, wo man nicht ganz sicher sind. Aber die Botschaft ist eindeutig. 100% können uns darauf verlassen. Und auch das Alte Testament ist genau überliefert. Wir wissen, die Schriftgelehrten, die haben es als Wort Gottes angesehen damals, die jüdischen Schriftgelehrten, und die haben das dementsprechend sorgfältig kopiert, wenn sie es abgeschrieben haben. Ihr wisst, dass die Buchstaben auch Zahlenwerte haben in der hebräischen Sprache. Und so, wenn die eine Seite aus dem Alten Testament kopiert haben, haben sie am Ende von jeder Zeile zusammengezählt, den Zahlenwert im Original, Zahlenwert im Abgeschriebenen. Wenn es nicht übereinstimmt hat, haben sie die ganze Seite weggeschmissen, haben wieder neu begonnen. Dasselbe haben sie am Ende einer Seite gemacht. Sie haben den Zahlenwert von der ganzen Seite ausgerechnet und verglichen mit der Kopie, wenn es nicht gestimmt hat, wieder alles in Müll geschmissen, die ganze Schriftrolle. Und so sehr sorgfältig überliefert. Als 1947 die Qumran-Rollen gefunden wurden beim Toten Meer, waren das Schriftrollen, die 1000 Jahre älter waren als den Text, die Textfragmente, die man damals hatte, den Masoretentext. Und es war natürlich eine wunderbare Gelegenheit zu prüfen. Ist es gut überliefert worden? Ich meine, 1000 Jahre ist eine lange Zeit. Und sie haben es verglichen und es war fast identisch. Nach 1000 Jahren Überlieferung. Also wir dürfen darauf vertrauen, dass die Worte, die wir hier lesen in unserer Bibel, wirklich unverfälscht diese Worte waren, die ursprünglich niedergeschrieben sind, diese Worte, die Gott eingegeben hat und inspiriert hat. Wir besitzen das prophetische Wort umso fester, sagt der Petrus, weil wir Augenzeugen sind, weil wir es gesehen haben. Und die Bibel ist ein prophetisches Wort, die Bibel ist das Wort Gottes. Manfred hat es gesagt, es gibt ganz viele Prophetien da drin, die erfüllt sind. Viele historische Prophetien, wo über eine Stadt zum Beispiel prophezeit wird und es trifft ein, was prophezeit wurde. Ich finde am eindrücklichsten die messianischen Prophetien. Es gibt ganz viele Prophetien im Alten Testament, die einen Messias, einen Retter verheißen und die sind sehr spezifisch. Es gibt über 300 davon. Und Jesus hat sie alle bis ins Detail erfüllt. Viele von denen wurden hunderte Jahre zuvor aufgeschrieben und prophezeit und Jesus hat sie erfüllt. Es gibt einen Typen namens Peter Stoner, der hat die statistische Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, dass irgendein Mensch nur 8 von diesen 300 Prophetien zufällig erfüllt. Er hat die folgenden 8 genommen, dass jemand in Bethlehem geboren wird, dass er einen Vorläufer hat, wie es in Maleachi 3 vorhergesagt war, dass er auf einen Esel nach Jerusalem einreitet, Sacharja 9, dass er von einem Freund verraten wird, dass der ihn um 30 Silberstücke verkauft, Sacharja 7, die dann in den Tempel geworfen werden, Sacharja 11, dass er still ist vor seinen Anklägern, Jesaja 53, und dass ihm die Hände und die Füße durchbohrt werden. Das war prophezeit im Psalm 22. Und er hat das durchgerechnet und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch in der ganzen Menschheitsgeschichte alle 8 erfüllt, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 10 hoch 17. Also 17 Nullen hinten dran. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch in der ganzen Menschheitsgeschichte 48 von diesen 300 messianischen Prophetien zufällig erfüllt, ist 1 zu 10 hoch 157. Also 157 Nullen hinten dran. Die Naturwissenschaft, die sehr exakt Wissenschaft betreiben will, spricht ab 1 zu 10 hoch 50 von Unmöglichkeit. Wie wahrscheinlich ist es, dass 300 Prophetien zufällig erfüllt werden? Und die sind sehr spezifisch, die konnte Jesus auch nicht beeinflussen. Konnte nicht beeinflussen, wo er geboren wird oder ob er von einer Jungfrau geboren wird. Und dass er in Nazareth aufwachsen wird. Und die Flucht nach Ägypten, als er ein kleines Baby war, die Ermordung der Kleinkinder durch König Herodes. Jesaja 53, Psalm 22, da werden Details der Kreuzigung beschrieben, bevor die Hinrichtungsart der Kreuzigung überhaupt existiert hat. So Details wie, dass sie das Gewand teilen werden, dass er gekreuzigt werden wird mit Verbrechern, dass er im Grab von einem Reichen begraben werden wird. Unmöglich, dass ein Mensch zufällig diese Dinge erfüllt. Also wir haben erfüllte Prophetie. Das ist ein starkes Argument, dass die Bibel Gottes Wort ist. Dass der Ursprung der Bibel von jemandem geschrieben wurde, von Gott, jemand, der außerhalb von unserer Zeit steht, der die Zukunft sehen kann. Und wir können aus den messianischen Prophetien ganz sicher wissen, dass Jesus der verheißene Messias ist. Der verheißene Retter. Da besteht gar kein Zweifel. Was Gott die Bibel geschrieben hat, ist auch sichtbar in der wunderbaren Einheit, die wir in der Bibel sehen. Die Bibel besteht aus 66 Büchern, geschrieben über einen Zeitraum von ungefähr 1500 Jahren, 60 Generationen, durch 40 verschiedene Autoren aus unterschiedlichen Ländern, aus ganz unterschiedlicher sozialer Schicht, von Premierminister bis zum einfachen Hirten, auf 3 Kontinenten, in 3 unterschiedlichen Sprachen niedergeschrieben. Viele Themen, kontroversielle Themen, könnten über die Todesstrafe diskutieren. Ja. Viele kontroversielle Themen, aber doch sehen wir in dieser Bibel eine ganz wunderbare Einheit. Da ist ein roter Faden von vorne nach hinten, nämlich diese eine wunderbare Geschichte von der Erlösung durch Jesus Christus. Und das würden wir von einem Buch erwarten, das Gott geschrieben hat, oder? Ein roter Faden, eine Einheit. Das ist auch übernatürlich an diesem Buch. Und dann letzter Punkt, fünfter Punkt, die Bibel beansprucht natürlich auch Gottes Wort zu sein. Petrus das hier auch beansprucht. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 lesen wir zum Beispiel, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Sagt der Paulus da, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Gott gehaucht, wörtlich eigentlich, inspiriert, sagen wir auch. Galaterbrief, Kapitel 1, die Verse 11 und 12, da schreibt Paulus, ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Im Korintherbrief schreibt er, davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Petrus schreibt im 1. Petrusbrief im Kapitel 1, im Vers 25, das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit, dieser aber ist das Wort, das wir euch als Evangelium verkündigt haben. Also es ist Gottes Wort. Und das sagt er auch hier. Vers 20, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Also keiner der Propheten hat sich das selbst erdacht. Manche Leute nehmen diesen Vers, katholische Kirche zum Beispiel, und sagen, oh, nur die Kirche darf die Bibel auslegen. Aber es spricht hier nicht von den Empfängern des Wortes, sondern es spricht hier von den Autoren des Wortes. Keine Weisung der Schrift geschieht aus eigener Deutung. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Wir haben uns das nicht selbst erdacht. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen, sagt Petrus. Und das, was wir niedergeschrieben haben, das ist nicht unser Ding. Das ist von Gott inspiriert. Manchmal sagen Leute, ah, wir können der Bibel nicht vertrauen, weil Menschen haben die Bibel niedergeschrieben. Ich kann nicht an was glauben, an was das Menschen geschrieben haben. Okay, dann zieh das mal durch. Red mal mit deinem Lehrer drüber das nächste Mal, wenn er dir aus seinem Schulbuch was vorliest. Oder wenn du irgendein historisches Buch liest. Ich meine, wenn du mit dem Argument kommst, dass eine Information unglaubwürdig ist oder unzuverlässig ist, nur weil es ein Mensch aufgeschrieben hat, was kannst du dann überhaupt noch glauben? Kannst deine Bücher, alles Papierkram, alles wegschmeißen, Wikipedia abschaffen und haben alles Menschen geschrieben. Und wenn Gott mit uns kommunizieren möchte, warum soll er nicht Menschen gebrauchen? Das scheint so sein Muster zu sein. Ne? Gott will Menschen gebrauchen. Er will uns gebrauchen. Und die Schreiber der Bibel beanspruchen, dass Gott sie inspiriert hat. Und wieder, es ist wichtig, wenn wir über Inspiration reden, sprechen wir über die Originalschriften. Das heißt, Petrus wurde inspiriert, das, was er im Original niedergeschrieben hat. Oder Paulus oder Mose oder sonst wer. Es geht um die Originalschriften. Es geht nicht darum, dass wir sagen, unsere deutsche Übersetzung ist hier Wort für Wort inspiriert. Manchmal trifft man Leute, die rumlaufen und so etwas Ähnliches behaupten. Die sagen, ja, Luther Bibel ist das Wort Gottes. Alle anderen haben das Wort Gottes verfälscht, weil, nee, ihr wisst, die Bibel wurde in Hebräisch und Aramäisch und in Griechisch geschrieben. Aber das Original wurde von Gott inspiriert. Es gibt viele falsche Vorstellungen von dem, was Inspiration bedeutet. Manche, vor allem Ungläubige, würden sagen, nee, es ist so ein rein menschliches Produkt. Also Inspiration bedeutet, irgendein Mensch hat eine Idee, der Petrus zum Beispiel, und hat halt seine Idee niedergeschrieben. Petrus sagt, nee, nee, das war nicht der Fall. Er widerlegt es. Er sagt, es ist nicht aus eigener Deutung geschehen, nicht aus dem Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen. Und dann gibt es verschiedene Haltungen von liberalen Theologen. Es gibt Leute, die sagen, ja, begrenzte Irrtumslosigkeit, also so eine fehlerhafte oder nur teilweise Inspiration der Bibel. Das Ganze ist vermischt. Ja, da ist schon Gottes Wort in der Bibel, aber vermischt unter Menschenwort und vielleicht nur die lehrhaften Teile da drin, wenn es um Heils- oder Glaubensfragen geht oder moralische Ansprüche. Das ist wirklich inspiriert und in diesem Sinn dann auch irrtumslos und absolut wahr. Aber alles andere, ah, weiß man nicht so wirklich, ob das passiert ist oder vor allem, wenn es um übernatürliche Dinge geht. Typische moderne Theologen, Liberale, beeinflusst von diesem naturalistischen Denken, es darf nichts Übernatürliches geben. Oder dieses Konzept der Konzeptinspiration, ihr müsst euch die Begriffe nicht merken, aber manche sagen, nur die theologischen Konzepte sind inspiriert, aber nicht wirklich die Worte, in denen sie niedergeschrieben sind. Zum Beispiel, Gott gibt einem Autor einen bestimmten Gedanken. Sagen wir, Paulus hat diesen Gedanken der Agape-Liebe von Gott inspiriert bekommen. Das ist von Gott, das Konzept ist inspiriert von Gott, aber dann hat er in seinen rein menschlichen Worten 1. Korinther 13 niedergeschrieben. Also das Prinzip ist von Gott, aber die Worte sind die subjektive Meinung sozusagen von Paulus. Karl Barth hat gesagt, die Bibel ist nicht Wort Gottes, sie enthält das Wort Gottes. Dann haben wir wieder dieses selbe Problem, dann müssen wir herausfinden, was ist jetzt von Gott und was ist von den Menschen. Problem dabei ist natürlich, jeder Theologe hat sein eigenes System. Und die kritischen Theologen widersprechen sich gegenseitig. Die müssen ja auch ihre Dissertationen schreiben und man muss ja auch mit irgendwas Neuem kommen. Aber wenn wir nicht wirklich wissen, was Gottes Wort ist in der Bibel, dann stehen wir genauso blöd da, wie wenn Gott gar nichts gesprochen hätte. Dann sind wir genauso arm dran eigentlich. Das bringt uns nichts. Wenn wir sagen, ja, irgendwo ist ein Wort Gottes drin, aber wir wissen halt nicht genau, was Wort Gottes ist. Dann können wir gleich das Buch wegschmeißen. Dann wissen wir wieder gar nichts. Und in der Praxis schaut es ja dann so aus, dass jeder Theologe sich das rausnimmt, was ihm passt und so seine eigene Religion schnitzt. Ne? Und ist dann so ein bisschen, ja, Mensch macht sich wieder selber zum Guru. Nicht die Bibel ist die Autorität, die uns beurteilt, sondern Menschen fangen an, die Bibel zu beurteilen. So, nee, nee, ihr könnt ja die Bibel nicht verstehen, sondern wenn ihr wirklich wissen wollt, was Gottes Wort da drin ist, dann müsst ihr zu mir kommen. Und ich sage es euch dann. Ist ein bisschen sektiererisch eigentlich auch. Ne? Aber nicht nur liberale Theologen, sondern auch bibeltreue Christen haben manchmal falsche Vorstellungen von dem, was Inspiration bedeutet. Manche denken, dass Inspiration mechanisch ist, mechanische Inspiration, so Gott hat das diktiert. Die Autoren der Bibel waren so die Schreibmaschine Gottes. Das stimmt offensichtlich auch nicht, weil wir können die verschiedenen Schreibstile sehen, die Persönlichkeit sehen, die mit einfließt. Wenn du Paulus Briefe liest und du viel in der Bibel liest, kannst du unterscheiden, also okay, das klingt wie Paulus und das klingt wie Petrus. Das sind Persönlichkeiten drin, die Geschichte, die eigene Geschichte fließt mit ein, die eigenen Umstände fließen mit ein. Also das Inspirationsverständnis, das Gott uns lehrt, ist nicht so eine mechanische Inspiration, aber es ist eine Verbalinspiration. Das ist das Fachwort dafür, Verbalinspiration, also jedes Wort ist inspiriert. Alle Worte der Heiligen Schrift sind Gottes Wort und haben daher auch Autorität in dem, was sie sagen. Aber diese Aussagen basieren in menschlichen Worten natürlich und das spiegelt auch die Persönlichkeit des Autors, des menschlichen Autors wider. Also was sagt uns die Bibel über Inspiration? Also erstens, alle Schrift, jedes Wort in der Originalschrift wieder ist Gottes Wort. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Die ganze Bibel ist Gottes Wort, ist ein göttliches Produkt. Aber dann zweitens, wie hat Gott das inspiriert? Wie war der Prozess? Ja, wir wissen, er hat menschliche Schreiber gebraucht. Und zwar, wie haben sie es geschrieben? Im Vers 21 wird uns hier ein bisschen was gesagt. Niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Also kein mechanisches Diktat, sondern getrieben vom Heiligen Geist. Inspiration geschah nicht durch den Willen des Menschen. Die Initiative ging von Gott aus, allein von Gott aus. Oft hat die Offenbarung sogar das Verständnis des Propheten überstiegen. Der wusste nicht genau, wovon er jetzt prophezeit hat. Aber Menschen waren getrieben vom Heiligen Geist. Menschen waren bewegt vom Gott, vom Heiligen Geist. Und dieses Wort getrieben im Griechischen ist ein interessantes Wort. Kommt eigentlich aus der Schifffahrt, ist so ein Segler-Ausdruck. vom Wind getrieben. Also wenn wir so sagen wollen, bildlich gesprochen, haben die Schreiber, die Gott benutzt hat, um die Bibel zu schreiben, die haben so ihre geistigen Segeln gesetzt. Die waren offen für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat sie dann in die richtige Richtung geblasen und hat Gottes Wort eingehaucht, in die Richtung geblasen, in die er sie haben wollte. Aber dabei hat er die Menschen mit all ihrer Persönlichkeit und Erfahrung gebraucht. Also was bedeutet Inspiration? Inspiration bedeutet, Gott hat genau die Menschen ausgewählt, mit ihren Persönlichkeiten und alles, was an ihnen ist, von denen er genau wusste, dass sie die Worte wählen würden, die er wollte. Dann haben sie die niedergeschrieben. Vielleicht haben sie sich sogar gedacht, hey, das wäre ein gutes Wort, um den Gedanken auszudrücken. Aber der Heilige Geist hat sie in die Richtung getragen. Und so glauben wir an Verbalinspiration, dass wirklich genau die Worte niedergeschrieben wurden, die der Heilige Geist sagen wollte, die er haben wollte. Jedes Wort in der Bibel, wieder in der Originalschrift, im Griechischen, im Hebräischen, ist von Gott inspiriert und von Gott gewollt, so wie es da steht. Also wir könnten sagen, die Bibel ist nicht Gottes Wort irgendwie vermengt unter Menschenwort, sondern die ganze Schrift ist beides. Es ist vollkommen Menschenwort, mit der Persönlichkeit des Autors und so weiter, aber es ist gleichzeitig auch vollkommen Gottes Wort. Genauso wie Jesus vollkommen Gott war und vollkommen Mensch war. Göttliche und die menschlichen Verfasser, die haben sich nicht gegenseitig aufgehoben, sodass ein Wort irgendwie von Gott war und das andere Wort von Menschen und das ist alles so ein Mischmasch. Nee, sondern in jedem Wort ist beides vorhanden. Es ist Gottes Wort in menschlicher Sprache. Und obwohl es Menschenwort ist, ist auch jedes Wort Gottes Wort. Und deswegen hat es Autorität. Jedes Wort hier in der Bibel ist das Wort des allmächtigen, allwissenden, allweisen Gottes. Und der kann sich nicht irren, der widerspricht sich nicht, der belügt uns nicht. Daher ist jedes Wort auch wirklich unfehlbar und zuverlässig und wahr und voll Autorität in dem, was es hier sagt. Also wir sind reich. Wir haben Gottes Wort. Und er spricht in der Weise zu uns, die wir verstehen können. Und er meint es, was er sagt. Darauf können wir vertrauen. Und es ist unsere geistliche Nahrung. Es ist die Betriebsanleitung für unser Leben, wie wir unser Leben heil leben können. Es ist der Maßstab für richtig und für falsch. Und deswegen sagt uns Petrus im Vers 19, ihr tut gut, darauf zu achten. Also lest das Wort Gottes und studiert es und sprecht mit ihm drüber, lebt es aus. Wir haben Gottes Wort. Das ist wunderbar. Und ich hoffe, ihr habt ein paar Antworten bekommen, wenn das nächste Mal jemand fragt, warum glaubst du, was du glaubst? Kannst du drüber reden von den Augenzeugen und woran wir erkennen können, dass die Bibel Gottes Wort ist und nicht irgendwelche anderen Schriften? Und wie Gott die Bibel inspiriert hat und erfüllt die Prophetie, all diese Dinge. Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du ein Gott bist, der nicht schweigt, sondern dass du ein Gott bist, der sich uns offenbart. Und du sagst uns in deinem Wort, dass derjenige glücklich ist, der dein Wort tut und es liest und darüber meditiert und nachdenkt Tag und Nacht. Psalm 1, der wird sein wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der Frucht bringt und der stark ist. Und ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen, dass du uns so lieb hast, dass du dich uns offenbart hast und mehr noch, wie wir im Abendmahl gefeiert haben, dass du dich uns hingegeben hast und den Weg freigemacht hast, Möglichkeit geschaffen hast, dass wir Beziehung mit dir haben dürfen. Und das ist wunderbar, wir sind reich beschenkt, Herr, und wir wollen dir einfach mal Danke sagen. Danke für dein Wort, Danke, dass du uns erlöst hast. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Dass du zu uns sagst, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden in Jesus. Danke dir dafür, Herr. Amen.